NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Dezember 1761. Die Kapitulation der preußischen Festung Kolberg im Siebenjährigen Krieg.
Eine Stadt unter Feuer, immer wieder. Kolberg in Westpommern, heute polnisch Kołobrzeg, hat die strategisch bedeutende Lage an der Ostsee teuer bezahlt. Die Hafenstadt war im 18., 19. und 20. Jahrhundert Kriegsschauplatz. Der Direktor des städtischen Militärmuseums, Hieronim Koczynski.
Es gibt historische Gründe für unser Museum. Im Siebenjährigen Krieg wurde die Stadt dreimal von den Russen belagert. Später gab es die berühmte Belagerung durch die napoleonische Armee. Und im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt im März 1945 nach schweren Kämpfen dem Erdboden gleichgemacht.
Im Siebenjährigen Krieg hielten die Preußen unter dem Kommandanten von Heyden die Festung Kolberg, mussten sie aber nach langer Belagerung am 16. Dezember 1761, heute vor 250 Jahren, den Russen übergeben. Der preußische König Friedrich der Große hatte schnell einen Schuldigen gefunden.
Mir ist bekannt, dass das mit Kolberg geschehene Unglück den üblichen Dispositionen und schlechten Einsichten des Feldkriegskommissariats zuzuschreiben ist.
Es gab für die Stadt keine Nachschubwege mehr. Sie wurde schlicht ausgehungert. Wirklich kriegsentscheidend war diese Übergabe nicht. Preußen ging 1763 als Sieger aus dem Siebenjährigen Krieg hervor und galt fortan als Großmacht in Europa. Gerade einmal 45 Jahre später wurde Kolberg wieder belagert. Und es gab noch Bürger, die sich nun an die Verteidigung gegen die zaristische Armee erinnerten.
Noch war die entschlossene und glückliche Gegenwehr in jedermanns Andenken, welche der tapfere Kommandant von Heyden hier in drei aufeinanderfolgenden Belagerungen der Russen und Schweden zu Land und Meer in den Jahren 1758, 1760 und 1761 bestanden hatte. Und wie er auch das dritte Mal nicht durch Waffenmacht, sondern durch Hunger zur Übergabe gezwungen war,
schrieb Kolbergs Bürgerrepräsentant Joachim Nettelbeck in seinen Erinnerungen. Nur jetzt, im Jahre 1806, schien die Lage noch aussichtsloser als im Siebenjährigen Krieg. Denn vor den Toren Kolbergs stand Napoleons Armee, die Europa scheinbar unaufhaltsam eroberte. Der Jenaer Historiker und Publizist Dr. Gerd Fässer.
Im Jahr 1806 geriet Preußen in einen Krieg gegen Frankreich, den sein König und dessen Berater eigentlich nicht gewollt hatten. Und diesem Krieg war Preußen überhaupt nicht gewachsen.
Preußen schickte gegen Napoleon eine penibel gedrillte Kampfmaschine mit vielen ausländischen Soldaten und traf auf eine Armee, getragen von revolutionären Ideen und einer neuen Taktik.
Nach der Französischen Revolution war in Frankreich ein neues Militärwesen entstanden. Die Soldaten dieser Armee waren hochmotiviert.
Frankreich hatte Infanterie, Kavallerie und Artillerie in feste Divisionen aufgeteilt, die unabhängig voneinander operieren konnten. Taktisch hoch überlegen schlug diese Armee die preußischen Streitkräfte 1806 vernichtend.
Durch die Niederlage bei Jena und Aberstedt, die ja völlig unerwartet kam, war praktisch die gesamte Führungsschicht Preußens diskreditiert. Ja, es bestand sogar die Gefahr, dass der ganze Staat von Napoleon beseitigt würde.
König Friedrich Wilhelm III. Floh nach Memel in einen entlegenen Winkel Preußens. Wie Kartenhäuser waren die großen Festungen zusammengefallen. Magdeburg, Erfurt und Spandau wurden praktisch ohne Gegenwehr von der französischen Armee besetzt. Allein die kleine Küstenstadt Kolberg leistete Widerstand.
Schon wenige Tage nach der Niederlage von Jena und Auerstedt wurden die stärksten preußischen Festungen kampflos dem Feind übergeben. Von diesen kampflosen Übergaben stach nun die Verteidigung von Kolberg total ab. Kolberg wurde, obwohl die Franzosen alles daran setzten, es zu erobern, bis zum Waffenstillstand erfolgreich verteidigt.
Der französische Gesandte, der die Übergabe der Stadt gefordert hatte, wurde fortgeschickt wie ein unerwünschter Vertreter. Treibende Kraft des Widerstands war Joachim Nettelbeck, damals bereits 68 Jahre alt.
Das war ein alter Seemann, der es bis zum Kapitän gebracht hatte, sich dann zur Ruhe gesetzt und sich damit beschäftigte, Schnaps zu brennen. Der hatte schon als junger Mann die Belagerung Kolbergs durch die Russen miterlebt. Er war ein glühender Patriot und ihm wollte nicht in den Sinn, dass Kolberg übergeben würde.
Nettelbeck wurde unterstützt von dem preußischen Offizier Ferdinand von Schill. Mit seinem Freikorps verwickelte er die Belagerungstruppen immer wieder in verlustreiche Scharmützel. Entscheidend für die Verteidigung war aber die Ablösung des Stadtkommandanten Oberst Ludwig Moritz von Lukadou, Sohn einer französischen Adelsfamilie. Zwar stand dieser bereits seit 1756 in Diensten der preußischen Armee, aber die Bürger Kolbergs misstrauten ihm und Nettelbeck schrieb dem König:
Wenn Eure Majestät nicht bald einen anderen und braven Kommandanten schickt, sind wir unglücklich und verloren.
Der König reagierte und sandte den noch unbekannten Major Neithardt von Gneisenau über den freien Seeweg nach Kolberg. Gneisenau hatte nach der Niederlage von Jena und Auerstedt unmissverständlich den Zustand der preußischen Armee angeprangert.
Die schlechte Verfassung unserer Regimentsartillerie, die schlechte Beschaffenheit unserer Waffen, die Untauglichkeit der meisten unserer Generäle und, um alles zu umfassen, unser Eigendünkel, der uns nicht mit der Zeit fortschreiten lässt, pressen dem Patrioten stille Seufzer aus.
Der Posten als Kolberger Kommandant gab Gneisenau nun die Chance, seine Vorstellung von militärischer Taktik durchzusetzen.
Die Verteidigung von Kolberg wurde durch Gneisenau nach modernen Gesichtspunkten geführt. Und er hat sich darauf konzentriert, die Verteidigung schon im Vorfeld zu führen. Er ließ reichlich 1000 Meter vor den Wällen eine starke Feldschanze bauen, die auch mit Artillerie bestückt war. Und die Franzosen brauchten Wochen, um diese Feldschanze zu nehmen, um dann an die Festung selbst heranzukommen. Durch diese Verteidigung hatten sie wertvolle Zeit verloren.
Aber die Lage der Stadt wurde zusehends schwierig. Zwar kamen über den offenen Seeweg noch Waffen und Munition nach Kolberg, aber in der kleinen pommerschen Festung standen im Frühjahr 1807 rund 5000 Soldaten gegen 15.000 Belagerer. Dass Gneisenau und die Kolberger Bürger trotz dieser Übermacht die Stellung hielten, setzte ein Zeichen für das geschlagene Preußen.
Der Mythos Kolbergs beginnt bereits während der Verteidigung, weil diese Verteidigung eben so krass abstach von all dem Versagen in den Monaten vorher, diesen Kapitulationen mächtiger Festungen.
König Friedrich Wilhelm III. Ließ sich jeden Tag von den Kämpfen um Kolberg berichten und auch Napoleon hatte die Einnahme der Stadt zum kriegswichtigen Ziel erklärt.
Napoleon setzte alles daran, dass diese Festung genommen wurde. Die Franzosen hatten vorher die große Stadt Danzig belagert. Danzig war mittlerweile gefallen und die gesamte Belagerungsartillerie wurde vor Kolberg konzentriert.
Selbst als Frankreich und Preußen im Juni 1807 einen Waffenstillstand schlossen, hielten die Kämpfe an. Der französische General Louis-Henri Loison ignorierte die Waffenruhe und wollte den Widerstand der Stadt eigenmächtig brechen. Er verstärkte die Kanonade mit verheerenden Folgen. Nettelbeck notierte:
Das grässliche Schauspiel schien nicht ein Menschenwerk zu sein, sondern als ob alle Elemente gegeneinander in Aufruhr geraten wären, um sich zu zerstören. Dann gab es bald nirgends ein Plätzchen mehr, wo die zagende Menge vor dem drohenden Verderben sich hätte bergen können. Überall die Gassen wimmelnd von ratlos umherirrenden Flüchtlingen, die ihr Eigentum preisgegeben hatten, und die unter dem Gezische der feindlichen Feuerbälle sich verfolgt sahen von Tod und Verstümmelung.
Die französischen Belagerer gingen zum Sturmangriff über, aber inmitten der Kämpfe kam das Signal: Feuer einstellen. Napoleon wollte für diese kleine Festung nicht noch mehr Opfer in Kauf nehmen, zumal Preußen längst geschlagen war. Fortan stand Kolberg für eine militärische Meisterleistung und für den Aufstieg seines Stadtkommandanten Neithardt von Gneisenau.
Also er war bis zur Verteidigung von Kolberg ein unbekannter Mann. Nach der Verteidigung von Kolberg stieg er innerhalb von 7 Jahren vom Hauptmann zum Generalmajor auf. Er war bei der Reorganisation der preußischen Armee neben Scharnhorst der wichtigste Mann. Er stieg später bis zum Generalfeldmarschall auf. Aber nachdem Napoleon besiegt worden war, sank sein Stern. Der König mochte ihn nicht und in den reaktionären Adelskreisen galt er als Jakobiner.
Aber die kollektive Erinnerung an die erfolgreiche Verteidigung, der Mythos Kolberg, blieb ungebrochen. Zum 50. Jahrestag erschienen Jubelschriften. Paul Heyse, Schriftsteller und erster deutscher Literaturnobelpreisträger, schrieb 1862 das historische Schauspiel Kolberg. Es wurde sein erfolgreichstes Drama. Rund 80 Jahre später erinnerten sich die Nationalsozialisten an die Verteidigung Kolbergs, auch weil die 6. Armee 1943 in Stalingrad eine entscheidende Niederlage erlitten hatte.
Sobald klar wurde, dass die Zeit der Blitzsiege zu Ende ging, suchten die Nationalsozialisten nach Vorbildern für fanatischen Widerstand. Und da kam ihnen Kolberg sehr gelegen. Der Kolberg-Film war der teuerste Film, der jemals in der nationalsozialistischen Zeit gedreht wurde.
Propagandaminister Josef Goebbels beauftragte Veit Harlan mit den Dreharbeiten. Der NS-Erfolgsregisseur, der sich bereits mit dem antisemitischen Hetzfilm Jud Süß als verlässlicher Gefolgsmann erwiesen hatte, bekam freie Hand bei der Produktion. Goebbels schrieb:
Ich ermächtige Sie, alle Dienststellen von Wehrmacht, Staat und Partei soweit erforderlich, um Ihre Hilfe und Unterstützung zu bitten und sich dabei darauf zu berufen, dass der hiermit von mir angeordnete Film im Dienste unserer geistigen Kriegsführung steht.
1944 begannen die Dreharbeiten vor den Toren Berlins. Der Aufwand war monströs. 5000 Statisten, viele von der Wehrmacht abkommandiert, 6000 Pferde für die Kavallerieszenen, 100 Waggons Salz für eine realistische Winteratmosphäre. Während in Europa das Töten und Sterben weiterging, spielte die Ufer Krieg. Und das mit einem Kostenaufwand von 8 Millionen Reichsmark. Das Ergebnis war ganz im Sinne Goebbels. Aus seinem Tagebuch:
Ich bin tief beeindruckt von der heldenhaften Haltung der Festung Kolberg und ihrer künstlerisch unübertroffenen Darstellung.
Dafür hatte die Ufer alle namhaften Stars verpflichtet. Veit Harlans Ehefrau Christina Söderbaum spielte ein heroisches Bauernmädchen. Heinrich George gab den Nettelbeck. Aus dem Mann, der verzweifelt das Inferno in seiner Stadt beklagte, wird im Film der Propagandist des Durchhaltens um jeden Preis.
Ich hab's ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. Eisenau. In Eisenau. Ich hab noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich's. Kolberg darf nicht aufgegeben werden. In Eisenau.
So wollte ich's von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben.
In Gneisenau, der liberale Reformer, der für die allgemeine Wehrpflicht und gegen die Adelsprivilegien stritt, wird im Propagandafilm zum Fürsprecher des Volkssturms, ein bellender Goebbels des 19. Jahrhunderts.
Kolberger! Reuten! Deutsche! Ein schweres Schicksal liegt auf eurer Stadt und auf unserem unglücklichen Vaterland.
Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff!
Aber Goebbels Kalkül ging nicht auf. Der Durchhaltefilm kam zu spät und verfehlte die erhoffte Wirkung. Der Historiker Dr. Gerd Fässer:
Der Effekt, den sich die Nationalsozialisten von dem Film versprochen hatten, trat nicht ein. Zum einen gab es aufgrund des Bombenkrieges nur noch wenige Kinos, in denen man den Film zeigen konnte. Es wird auch berichtet, dass Soldaten der Wehrmacht, denen man den Film vorführte, anschließend sagten: Das sehen wir sehr. Sie wollen uns zur Schlachtbank führen.
Das wirkliche Kolberg wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs fast völlig zerstört. Der zwölftägige Kampf um die Stadt endete im März 1945 mit der Einnahme durch die sowjetische und polnische Armee. Vorher wurden noch nahezu alle deutschen Einwohner über die Ostsee evakuiert. Ein schwerer Schlag für die Propaganda des untergehenden NS-Staates. Goebbels notierte:
Ich will dafür sorgen, dass die Räumung von Kolberg nicht im Wehrmachtsbericht verzeichnet wird. Wir können das angesichts der starken psychologischen Folgen für den Kolberg-Film augenblicklich nicht gebrauchen.
Nach Kriegsende durfte der Film Kolberg lange Zeit nicht vorgeführt werden. Der Regisseur Veit Harlan wurde 1949 wegen Beihilfe zur Verfolgung angeklagt und später freigesprochen. Kolberg heißt heute Kowarczyk. Hier leben jetzt 45.000 Menschen und im Hafen verkehren Ausflugsdampfer. Die Stadt ist längst ein beliebter Kur- und Badeort.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Geschichte der preußischen Festung Kolberg. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.